Aktive und Zuschauer gehören gleichermaßen zum System Sport. Es ist wichtig, das festzuhalten, wenn von Etappen der Sportbegeisterung die Rede sein soll. Es kann hier nicht nur um die geschichtlichen Metamorphosen des Fans gehen. Es wäre absurd, die Begeisterung nur auf die Zuschauerränge zu lokalisieren. Begeisterung hat immer wieder den Sport selber angestoßen, verwandelt, getragen. So entsteht der Geist des Sports. Er entsteht aus einer umfangreichen Sportjournalistik, aus Sportbehörden, Sportschulen, Sporthochschulen, Sportgelehrsamkeit, aus der Tatsache, dass es Sportminister gibt, dass Sportsleute geadelt werden, dass sie die Ehrenlegion bekommen, dass sie immerzu in den Zeitungen genannt werden und aus der Grundtatsache, dass alle am Sport Beteiligten mit Ausnahme von ganz wenigen für ihre Person keinen Sport ausüben, ja, ihn möglicherweise sogar verabscheuen. Sofern man nicht an der Sache verdient, gibt man ihr eben nach. Man fühlt ein Vakuum, in das sich der Sport stürzt. Man weiß eigentlich nicht recht, was sich da stürzt, aber alle reden davon. Und so wird es wohl etwas sein. So ist immer das zur Macht gekommen, was man ein hohes Gut nennt. Eine Zeitdiagnose voller Ironie gegen das hohe Gut Sport. In kühler Berechnung tun die Sportler das Notwendige, um jene Großveranstaltung Sport am Kochen zu halten, die sich jenseits der Spielfelder konstituiert hat. In einem der meistgelesenen Sachbücher über Sport heißt es nach zwei Vorbemerkungen, der Grundriss bleibt. Und das erste Kapitel unter dieser Überschrift lautet Hackordnung im Hühner- und am Königshof. Darin kommt dann gleich der Satz, Kraft und Geschicklichkeit dürften den Platz eines Neandertalers in seiner Horde bestimmt haben. Aber der Neandertaler ist dem Verfasser noch zu weit fortgeschritten. Er spricht vom Imponier- und Drohgebärden im eigenen Revier. Er spricht hier von Sportlern wie von Tieren. Graugänse unterscheiden sich in dieser Perspektive von Ben Jonson nur noch dadurch, dass dieser gedopt war, und angesichts der vielen Konrad-Lorenz-Nachfolger, die mit Graugänsen experimentieren, ist nicht einmal dieser Unterschied gesichert. Gewiss, manches im Grundriss bleibt über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende. Aber Geschichte vollzieht sich darin, dass der Grundriss verschieden genützt wird. Man kann das an einem sportlichen Modell erörtern. Im Fußballspiel hat sich der Grundriss, das Regelwerk, sieht man von dem nicht allzu geilen amerikanischen Ableger ab, in den letzten 100 Jahren nur ganz wenig verändert. Was neu ist, sind bezeichnenderweise Bestrafungsrituale wie die rote und gelbe Karte. Fast alles andere hat es schon früher gegeben. Und doch, wie weit ist eines der großen Spiele von heute entfernt von jenen Meisterschaftsspielen, zu denen die Spieler noch mit dem Fahrrad oder zu Fuß kamen und bei denen jüngere Zuschauer manchmal, so ist es von mehreren Städten überliefert, wenn es auf den Rängen zu eng wurde, ihren Platz auf dem Torgehäuse, das auf festen Drahtgitter bestand, fanden. Reden wir über Veränderungen, über Etappen der Sportbegeisterung. Noch in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts kam es zu einer entschiedenen Trennung und bis heute ist diese Kontroverse zwischen Turnen und Sport noch nicht völlig abgeschlossen, obwohl sich längst Sport als die umfassende Bezeichnung durchgesetzt hat. Mit dem von Jahn propagierten Wort Turnen hatte er allerdings einiges Pech. Was er für eine urdeutsche Schöpfung hielt, stammte aus dem Französischen und war über das Wort Turnier ins Deutsche eingedrungen. Man registriert das nicht ganz ohne Schadenfreude. Schon die Zeitgenossen haben Jahn ja oft als komischen Propheten in Karikaturen aufs Korn genommen und die spätere Sportkritik war sehr oft Kritik am Turnen Jahnscher Prägung, an der pathetisch-nationalen Überhöhung dieses Turnens vor allem, bis hin zu den Turngedichten von Ringelnatz, die Sie alle kennen, mit der ironischen Aufforderung »Deutsches Mädchen, grätsche, grätsche«. Unumstritten ist diese Einschätzung Jahns heute nicht mehr. Dieter Düding hat neuerdings die republikanische in einem respektablen Sinn, die republikanische Tradition der Turnbewegung herausgearbeitet und in diese Jahren eingeschlossen. Alfred Richards hat sich gegen diese, wie er es sieht, Isolierung des Strangs dieser demokratischen Linie gewehrt. Er zeichnet Jahn als einen militanten und gefährlichen Verführer, dessen Hass auf die Franzosen und dessen feindliche Reserviertheit gegenüber Frauen die gleiche Quelle hatte, sterile Reinrassigkeitsvorstellungen, eine asketisch-puritanische Formierung gegen jegliche sexuelle Verausgabung, die von den wahrhaft Deutschen, den politischen Zielen ablenkt. Ich glaube, die Kontroverse zwischen Düding und Richards lässt sich auflösen und aufheben. Beides ist richtig. Richards bezieht sich stärker auf die Frühzeit, auf jene Jahre während der napoleonischen Herrschaft, in denen Jahn Berliner Jugendliche zu Kriegsübungen und Geländespielen um sich sammelte. Der Dichter und Richter E.T.A. Hoffmann hatte damals die Untersuchung gegen den der Demagogie beschuldigten Jahn zu führen. Er sah in jenen Spielen nur wörtlich das Treiben einiger exaltierter Knaben. Aber tatsächlich hatte Jahn in jenen Jahren den Grund gelegt für die Turnbewegung, die sich bis 1848 und auch noch einmal in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in eine auf Volkssouveränität zielende politische Richtung bewegte. Dies stellt Düding heraus. Nach 1870 jedenfalls mündet die Turnbewegung in eine obrigkeitstreue, nationalstaatliche Gesinnung, die viele Jahrzehnte die Begleitmelodie, ja sogar das Motiv des Turnens bleibt. Die Arbeiterturner distanzieren sich und viele neuere Untersuchungen zeigen, dass ihre Gegenposition so schwach nicht war. Nur der Erste Weltkrieg mit seinem nationalen Überschwang bremste diese proletarische Bewegung und mit dem Jahr 1933 fand sie vielfach ihr Ende. So schmiege sich denn deutsche Gymnastik ganz an deutsche Zwecke, formulierte schon der Pädagoge Gutsmuths. Und genau das blieb mehr als ein Jahrhundert die wesentliche Zielvorgabe. Nationalpolitische Sportbegeisterung war zumindest in der westlichen Welt die Signatur der ganzen Epoche. Die allmähliche Herausbildung der olympischen Idee macht dies deutlich. Mitte des 19. Jahrhunderts machte der in Rumänien lebende Grieche Evangelis Zappas eine Stiftung für die Erneuerung der Olympischen Spiele und er entwarf auch einen umfangreichen Organisationsplan. Danach sollte das Fest an 4 aufeinanderfolgenden Sonntagen im Herbst stattfinden. Am 1. sollte eine Sitzung der Akademie der Wissenschaft und eine Verleihung akademischer Preise stattfinden. Am 2. eine Viehausstellung mit einer Schnelligkeitsprüfung für Pferde, am 3. Darbietungen aus dem Ackerbau und sportliche Wettkämpfe, am 4. eine Vorführung von Erzeugnissen des Gewerbefleißes, von musikalischen und theatralischen Werken, also eine umfassende Präsentation von Kultur und Arbeit, erinnernd an die Anfänge der deutschen Volksfeste, etwa an das Oktoberfest und das Cannstatter Volksfest im frühen 19. Jahrhundert, sehr viel eher als an die späteren olympischen Wettkämpfe. Die tatsächliche Institutionalisierung der Olympischen Spiele sah anders aus. Eine Feier ausschließlich oder fast ausschließlich der körperlichen Leistungsfähigkeit, eine Art Gegenreligion zur zivilisatorischen Körperdistanz, zur Hypertrophie des Intellekts. Coubertin gab Olympia und dem Sport eine religiöse Deutung, in der sich die Völker vereinigen sollten, vereinigen aber in Konkurrenz. Zu der Religio Athletae gehörte der Dienst an Vaterland, Rasse und Fahne. Diese Dreiheit taucht bei Coubertin wörtlich auf. Sie bestätigt, was über die bombastischen Olympischen Spiele von Berlin 1936 gesagt wurde, dass sie Ideen weiterführten und transformierten, die im olympischen Konzept schon angelegt waren. Heroenmythos, Elitedenken, Vaterlandsopfer, Auslöschung des Individuums. Vergleicht man die Herausbildung von Vereinen mit dem politisch motivierten Sport Jahnscher Prägung, so handelt es sich um ein relativ dichtes Nacheinander, aber doch um deutlich getrennte Funktionskreise. In den ersten Jahren, sogar in den ersten Jahrzehnten, hatten die Zusammenschlüsse zum Zwecke der körperlichen Übungen ebenso wie die Burschenschaften, in denen Sport getrieben wurde, nicht die Organisationsform eines Vereins. Sie trugen den Charakter des Bundes, einer Gesellungsform mit ausgeprägtem weltanschaulichem Überbau und starker emotionaler Bindung. Es ist gewissermaßen eine Erweiterung des Freundschaftsbundes, quantitativ, insofern sich nicht nur ganz wenige zusammenschließen, aber auch qualitativ, indem dieser Bund nun vom Privaten in den öffentlichen Raum ausgreift und vorstößt. Der große Erfolg der Turnbewegung, die Bildung immer neuer Gruppen in immer mehr Städten und die Erweiterung der alten führte notwendigerweise zu einer neuen Organisationsstruktur, die auch einen anderen Sinn hatte. Organisierte Vereine wurden dort notwendig, wo es nicht mehr nur um den Zusammenschluss kleiner Gruppen ging, wo aber die traditionelle ständische Gliederung nicht mehr trug, wo die Gesellschaft, und sei es auch nur in ersten Ansätzen, aufgewirbelt und aufgelockert, wo die traditionellen Strukturen durchbrochen waren und verändert dank neuen ökonomischen Erfordernissen. Der Verein sollte die Möglichkeit bieten, verloren gegangene Gemeinsamkeit in einem fest umschriebenen, in Statuten festgelegten Rahmen wiederherzustellen. Die Vereinsgemeinschaft, und natürlich ist dies keine rein beschreibende, sondern eine wertende Kategorie mit Appellcharakter, die Vereinsgemeinschaft wurde zum wichtigen öffentlichen oder mindestens halböffentlichen Raum und zum gesellschaftlichen Exerzierfeld. Die organisatorische Form erfasste und veränderte im Allgemeinen auch den Sport, wie er in Turn- und später Sportvereinen getrieben wurde, so wie die Gesangvereine die Traditionen des Singens und der Liedüberlieferung änderten. Man schrieb bereits 1847, in kleineren Städten kam es erst relativ spät zur Gründung von Sportvereinen, weil die preußische Turnsperre, eine politisch reaktionäre Maßnahme, sich auch in anderen Ländern auswirkte. Das Vereinswesen konzentrierte sich zunächst stärker auf die Gesangvereine. Aber Mitte der 40er Jahre war eine Gründungswelle. Es gab Turnfeste, zum Beispiel Anfang August 1846 in Heilbronn, an denen man teilnehmen wollte, weil diese Feste die Erfahrung einer bis dahin nicht gekannten überlokalen Vereinigung boten. In Heilbronn waren 3 oder 4 Tage lang alle Werkstätten geschlossen. Die Bevölkerung riss sich darum, Turner ins Quartier zu nehmen, Turner, die zu Fuß anmarschiert waren über viele, viele Kilometer, und Tausende waren bei den Feiern, den Umzügen, den Wettkämpfen dabei. In diesen überlokalen Treffen erfuhr man aber auch, was den Verein im Alltag so wichtig machte. Er war die Instanz lokaler Identität. Über den Verein oder die Vereine erfuhren die Menschen die Bedeutung ihres Orts, der im Allgemeinen politisch ja viel weniger Gewicht hatte, als er früher gehabt hatte. Der Verein bot aber auch eine gewisse Öffnung der gesellschaftlichen Grenzen. Zwar war es auch hier meistens die Ehrbarkeit, waren es die Honoratioren, die regierten, aber die sportliche Leistung war nicht gleichgültig, war gewissermaßen symbolisches Kapital, dessen Geltung der Verein regulierte und garantierte. Es geht um Begeisterung, die aus der unmittelbaren Teilhabe stammt, aus dem Dabeisein, aus der Vertrautheit und Bekanntschaft der Sportler untereinander, aber auch der Zuschauer mit den Sportlern. Wiederum gilt, diese Art der Sportbegeisterung ist nicht passé. In kleinen Städten, aber vor allem auch auf Dörfern repräsentiert der Sportverein noch immer die Kommune. Nach einer Wahlschlappe in Bayern blickte die SPD auch auf die Sportvereine, offenbar mit Recht, denn unter 420 Vorsitzenden fand sie nur 27 SPDler. Zumindest in kleinen Orten ist der Verein das Dorf, die Stadt. Und es herrscht die Identifikation mit dem Verein noch vor. Die lokale Berichterstattung in den Zeitungen vermittelt durchaus einen Eindruck davon, dass in diesem Umkreis der Torschuss etwas anderes bedeutet als im großen Stadion, aber auch das Foul oder die Schiedsrichterbeschimpfung. Alles ist geprägt durch Nähe und Präsenz. Der Torschützenkönig Eddie Sauter oder wie er heißen mag in einem der Dörfer träumt vielleicht davon, Autogramme zu verteilen wie Maradona oder Fans nach seinem Trikot jagen zu sehen wie nach einer Reliquie, aber sein Publikum ist viel zu nah für diese Devotionalattitüde. Vollgültig ist diese Charakterisierung sicher nur noch geltend für den dörflichen Sport. Sie galt aber allgemein, galt auch für die Großstädte und für industrielle Ballungsräume. Das waren ja nach einer kurzen anarchischen Phase der Massierung von Menschen durchaus keine amorphen Gebiete, sondern sie bildeten Teilbereiche, bildeten Zentren und Quartiere heraus. Rolf Lindner hat dies in seinem Fußballbüchlein aus dem Ruhrpott geschildert in einem leicht elegischen Rückblick. Verloren gegangen sind die lebensgeschichtlichen Erinnerungen und die kulturellen Bezüge, die Verbundenheit mit den Spielern als Repräsentanten und die Verbundenheit mit dem Platz als Ort subkultureller Kommunikation und Interaktion. Der Platz, der im Zentrum des Wohnviertels liegt, mit seinen Kassenhäuschen und Buden, auf dem man sich trifft, wo man sich unterhält, an dem man womöglich mitgebaut hat, ist nicht nur räumlich meilenweit entfernt vom komfortablen Großstadion mit seinen Tribünen und Rängen, seinen Erfrischungskiosken mit Ständen für Fanutensilien. Die Mannschaft, die das Viertel repräsentiert, deren Spieler man kennt und zuweilen, und sei es nur an der Theke des Vereinslokals, trifft, hat kaum etwas mit der zusammengekauften Profitruppe aus Spielern zu tun, die man mit einigem Glück gerade noch, bevor sie in ihren Porsche, Mercedes oder Maserati steigen, zum Autogramm geben, erwischt. Die Veränderung dieser Rahmenbedingungen des Fußballsports raubt diesem seine kulturelle, soziale und geschichtliche Dimension und macht ihn zu einem, wenn auch aufgrund seiner spezifischen Faszination, nicht beliebig austauschbaren Segment der Unterhaltungsbranche. Ein Blick zurück also. In den großen Städten ist die Vereinsgemeinschaft dieser Art meistens abhanden gekommen und selbst auf den Dörfern hat sich die Vereinsstruktur zum Teil gewandelt. Zumindest in den größeren Orten, auch schon in den größeren Dörfern, sind die Vereine heute oft aufgegliedert in zahllose Sparten, die oft fast eigene Clubs darstellen. Der Verein ist eine Art Dienstleistungsbetrieb geworden mit einem gemischten, breit gestreuten Angebot. Die Kommerzialisierung und Standardisierung, Fremdbestimmung und Funktionalisierung, all das sind Schlagwörter, deren Gewicht und tatsächlicher Gehalt zu überprüfen wäre. Ich möchte hier versuchen, den Massensport von einer einzigen Kategorie her aufzuschlüsseln, von der Entfernung des Sports. Zunächst ist das ganz wörtlich und vordergründig zu nehmen. Die Anfahrts- und die Anmarschwege zu den Sportereignissen sind länger geworden, der Sport ist ferner gerückt. Auch die Entfernungen im Stadion sind größer geworden. Sie sind zudem durch Zäune und Absperrungen unterstrichen. Aber der Sport hat sich auch aus den herkömmlichen sozialen Bezügen entfernt. Für große Städte und große Vereine gilt dies ohnehin, aber selbst in kleineren Städten bemerkt man deutliche Tendenzen in dieser Richtung. Natürlich sitzen die Reutlinger Tischtennisspieler schon einmal im Katrinchen am Tübinger Tor. Aber dass sie 10, 15 Jahre dableiben wie Stillwag, ist die Ausnahme. Eigentlich weiß man, dass sie Teil eines internationalen Verschiebekonsortiums sind. Entfernung als Signatur. Diese Charakterisierung ist richtig, aber nur richtig, wenn die Dialektik der Nähe nicht ausgeblendet bleibt. Die Entfernung hat Reaktionen ausgelöst, die jegliche Distanz zu überbrücken, zu überspringen suchen, versuche, die verloren gegangene Unmittelbarkeit wiederherzustellen. Das erste sind die verschiedenen Formen der Massenhysterie, von der man mit Recht gesagt hat, dass sie die Existenzgrundlage vieler moderner Sportarten ist, der Massenhysterie, die sich akustisch über die Trennzonen wegsetzt, die mit grellen optischen Signalen die Distanz überbrückt und die, wo immer das möglich ist, auch Momente der vollen physischen Annäherung sucht, das schwer kontrollierbare, exaltierte Drängen der Fans. Die Auflösung des Menschen in eine nur noch kreatürliche Ekstase, so hat es Vera Liesem ausgedrückt, überwindet die Entfernung zugunsten einer orgiastischen und sei es nur punktuellen Vereinigung. Das Zweite, die technisch distanzierte Überwindung der Distanz. Das Fernsehen bringt nicht nur Sportereignisse unmittelbar ins Wohnzimmer und hat so eine ganz neue Klientel für den Sport geschaffen. Es ist auch in seiner Dramaturgie bemüht, Entfernung rückgängig zu machen. Fußballberichte konzentrieren sich durchgängig so stark auf die jeweils ablaufenden Spielzüge mit dem Ball, dass der strategische Überblick, der Blick auf das Spiel ohne Ball, verloren geht. Aber nicht genug, die Sportler werden auch noch in Großaufnahme herangeholt. Es kann schon einmal passieren, dass ein Tor nicht von der Kamera eingefangen wird, weil die Regie auf einen wegtrottenden Rotzünder, ein schönes Wort, konzentriert war. Eine Erweiterung dieser Bildregie ist es, dass die Sportler ins Studio geholt und präsentiert werden, als Menschen wie du und ich, nur etwas schneller und schusskräftiger, ganz nah jedenfalls, ohne Distanz. Es ist bekannt, dass beide Formen der Annäherung auch zu einer Pointierung in der Rezeption von Sportereignissen geführt haben. Das Interesse im Stadion und die Berichterstattung konzentrieren sich oft auf einen oder ganz wenige. Dabei sein ist gar nichts, heißt der Untertitel eines kritisch-ironischen Sportessays von Werner Schneider. Und in der Tat, weil Nähe so beliebig und beliebig oft nicht vermittelt werden kann, zählt in vielen Sportarten nur noch der Sieg und die Sieger oder Siegerinnen. Körperkultur oder Körperkult. Man kann dies verstehen als eine Möglichkeit, Nähe zu garantieren und sicher eine verlässlichere Möglichkeit als der Überschwang in den Stadien und die bequeme Athletik vor dem Bildschirm. Eine Möglichkeit ist die eigene aktive Beteiligung am Sportgeschehen. Aber selbst diese Charakterisierung ist für wesentliche Tendenzen dieser neuen Sportbegeisterung noch zu distanziert. Es geht weniger um die Hingabe an das Sportgeschehen als um die Konzentration auf den eigenen Körper. Aber es ist charakteristisch, dass die neue Bewegung, und man kann von einer Bewegung sprechen, aus den Vereinszusammenhängen herausstrebte. Dieser neue Sport hat seinen Platz vor allem entweder in kleinen, verschworenen Gruppen oder er ist ganz individuell. An die Stelle der objektiven Leistung ist die subjektive Körpererfahrung getreten, die freilich in vielen Fällen Leistung voraussetzt. Man hat im Zusammenhang mit der neuen Körperkultur gesagt, Spaß sei salonfähig geworden. Aber das ist nur die eine Seite. Es geht um Körpererfahrung und Körperbewusstsein insgesamt, auch durch beschwerliche Anstrengungen hindurch. Das Bekenntnis zur neuen Körperkultur bedeutet oft eine Durchstilisierung der ganzen Lebensweise. Unnütz sei es, so hieß es früher mit dem Blick auf Athleten vor dem Kampf, unnütz sei es, etwas Anständiges zu essen oder etwas Unanständiges zu tun. Heute unterwerfen sich auch viele Freizeitsportler dieser asketischen Maxime und Moral. Ob nun Spaß oder Anstrengung oder Spaß durch Anstrengung, fast immer herrscht eine paradoxe Natürlichkeitsideologie. Paradox schon deshalb, weil die Natürlichkeit in vielen Fällen mit extrem künstlichen Programmen und Geräten erzeugt wird. Bei näherem Zusehen zeigt sich, dass natürlich immer aktuellen Normierungen unterliegt. Das jeweils Natürliche ist kulturell überformt. Gesellschaftsfähig freilich ist die neue Körperkultur. Die Fitnessstudios und ähnliche Kultstätten der Körperpflege haben inzwischen ein Ausmaß angenommen, das es verbietet, lediglich vom Spleen einiger Außenseiter auszugehen. Diese Anlagen sind in im Sinne einer Mode, sie bilden aber auch einen zentralen Bereich der derzeitigen Sportkultur. Kein Zweifel, die neue Körperkultur ist integriert in unseren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungsrahmen. Allein schon der rasche Wechsel der Geräte und Programme zeigt, dass hier Moden und das heißt konsumptions- und damit auch produktionsfördernde Mittel am Werk sind. Zu den Formen der neuen Körperkultur gehört nicht nur, dass sie Mittel zur Verfügung stellt, die Leistungssteigerungen klar erfahrbar machen, also auch eine schnelle, positive Rückmeldung zulassen. Auch neue soziale Formen gehören zu der scheinbar so individuell ausgerichteten Tendenz. Das Angebot der kommerziellen Studios kann unmittelbar konsumiert werden, ohne die beschwerlichen Lustprämien, die der Verein auferlegt, in denen ja doch ständig Gefahr läuft, Kassier oder Schriftführer zu werden und wo man nach dem aktiven Sport die Vereinsgemeinschaft pflegen muss. All das, so wird gesagt, sei nichts für die selbstbewussten Individualisten im Studio. Aber die Kenner der Szene, ich selber gehöre, wie Sie meinen Muskelbau ansehen, nicht dazu, die Kenner der Szene melden etwas Merkwürdiges. Die Studios für Fitness und Bodybuilding und Ähnliches sind auch Kommunikationsbörsen, Szenerien für Bekanntschaft und Flirt. Die Vitaminbar ist für viele nicht bloße Zugabe, sondern zentraler Handlungs- und Handelsplatz.